Hallo und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, heute mit der Review zum Indonesien Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und wie schon erwähnt, mit der Review zum Indonesien Grand Prix. Wir haben viel zu sehen bekommen an dem Rennwochenende. Ich denke, das kann man sagen, viel zu sehen. Viel Unerwartetes haben wir diesem Rennwochenende gesehen.
Auf jeden Fall.
Ja, viel unerwartete Sachen. Ich denke, wir haben viel zu bereden. Ein paar interessante Dinge sind passiert. Fermin Aldeguer hat den Rookie-Sieg einfahren können. Zum ersten Mal seit 2021 oder 22, wo auch Martin als Rookie gewonnen hat. Gewinnt ein Rookie in der Rookie-Saison ein Rennen. Verrückte Szenen, gleich schon beim Rennstart. Räumt der Bezzecchi dort den Marquez ab. Das war natürlich auch dickes Gesprächsthema, darüber werden wir ja noch genauer reden. Aber erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Brutal starke Vorstellung vom Rookie Fermin Aldeguer.
Auf jeden Fall, also Fermin Aldeguer, also den hatte ich auf jeden Fall vor dem Rennwochenende nicht wirklich auf dem Schirm. Tatsächlich auch freitags noch nicht wirklich. Erst dann wirklich im Sprintrennen, als er in Führung gegangen ist und ja auch schon eigentlich dort schon einen ziemlich guten Abstand hatte, aber da ist dann eben Bezzecchi am Ende nochmal rangekommen, aber Bezzecchi eben auch mit einer unglaublichen Pace, also die Pace von Bezzecchi war über das ganze Rennwochenende geisteskrank, aber Fermin hat auf jeden Fall auch von Samstag auf Sonntag auf jeden Fall das ein oder andere noch gefunden. Er war auf jeden Fall sonntags noch schneller und hatte wirklich eine sehr, sehr gute Pace. Ich weiß ja gar nicht, ich glaube am Ende waren es knapp 7 Sekunden zu Acosta, aber am Ende hat der Aldeguer natürlich auch bisschen rausgenommen. Und ja, vor allem, was mich sehr überrascht hat, ist, dass, also als Rookie bei dem Abstand vorne dann auch über diese Renndistanz so konstant zu bleiben und auch keine Fehler zu machen, das hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil ich glaube, so ein Rennen wirklich vorne alleine zu fahren, mehrere Runden, also das ganze Rennen über ohne jeglichen Fight oder sonstiges, da muss man konzentriert bleiben und meistens ist es dann sogar besser, wie er dann auch nach dem Rennen gesagt hat, es ist besser, dann doch die Pace relativ aufrecht zu erhalten, anstatt langsamer zu machen und vielleicht in einen Fehler reinzufahren, weil meistens, wenn man langsamer fährt, macht man dann auch die Fehler, weil man dann nicht mehr so ganz auf Speed ist und man, na, man überlegt auch dann einfach mehr. Und aber das hat er sehr gut gemeistert und wirklich ein bombastisches Rennen. Also ich hätte wirklich gern gesehen, ob der Bezzecchi dort, gut, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Bezzecchi natürlich wieder auch wieder mit einem schlechten Start im Hauptrennen. Aber vielleicht wäre der Bezzecchi, ja, man weiß es nicht, ob der Bezzecchi im Aldeguer hätte gefährlich werden können.
Das weiß man nicht, wird man nie herausfinden. Fermin Aldeguer hat ja die Führung dann von Pedro Acosta übernommen. Und war das ganze Rennen dann der beste Mann, definitiv war der beste Mann. Hat sich abgesetzt. Pedro Acosta hat da seinen Train gemacht, ja. Der Train, der ging von P2 bis P13 oder so. Also die Pramac Yamahas habe ich auch noch im Hintergrund irgendwo gesehen. Ja, also die waren nicht so weit weg von Pedro Acosta. Aber der Aldeguer, der ist da vorne weggeschossen wie eine Rakete. Das muss man sagen. Da hatte wirklich gar keiner was entgegenzusetzen. Und ich glaube, da wäre es auch in Margo Bezzecchi sehr, sehr schwierig geworden, wenn man sieht, was ein Gap der Aldeguer hatte und wie überlegen der wirklich allen war. Also man konnte zu einer Zeit die Rundenzeiten-Vergleich konnte man sehen und wie viel schneller der Aldeguer da auch war im Vergleich zu den anderen Leuten. War wirklich Chapeau, Hut ab. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Hoffentlich geht es natürlich für ihn so weiter in den nächsten Rennen. das würde jetzt unter Beweis stellen müssen, dass das jetzt kein positiver Ausrutscher war. Ich denke, im Rookie kann man das dann in den nächsten Rennen noch mehr verzeihen, wenn er sich jetzt ein bisschen feiern lässt und bei den nächsten Rennen vielleicht nicht so am Start ist. Ich meine, den Sieg würde ihn keiner mehr nehmen. Den hat er definitiv für immer. Ja, starke Vorstellung von Fermin Aldeguer. Aber wie du gesagt hast, Marco Bezzecchi früh aus dem Spiel genommen. Man weiß nicht im Endeffekt, ob es für Bezzecchi gereicht hätte. Aber man muss am Ende sagen, hat er sich auch selber zu Schulden kommen lassen. Ja? Ganz klar schuld bei der Kollision mit Marc Márquez. Wollte einfach zu viel in der Situation und hat auch dementsprechend auch den Preis dafür bezahlt, sich sofort entschuldigt auf Social Media, pipapo, bei Márquez. Aber ja, Bezzecchi auch zweimal nicht gut gestartet, in den Sprint schon nicht gut gestartet und im Grand Prix hat sich das dann fortgesetzt, die Startprobleme. Wollte er wahrscheinlich ein bisschen verzweifelt da die Position gut machen und ist dann mit Márquez kollidiert. Schwierig für Marco Bezzecchi. Aber ich denke, ja, er hat von der Pace ein gutes Wochenende gezeigt. Darauf muss er aufbauen. Ich denke, wie der Marc Márquez auch schon mal gesagt hat, passiert jedem Mal.
Ja, Marco Bezzecchi, natürlich hat er sich dort in der Situation, da, wie du sagst, da wollte er einfach zu viel. Also er hat bei Servus TV, wo hat Stefan Pradl noch angemerkt, dass der Márquez vielleicht in der Kurve, ich meine, ist ja eine sehr, sehr schnelle Kurve, vierter Gang, 180 km/h, dass der Márquez vor der Kurve ein bisschen Gas rausgeholt hat und er dann für die kommende Sektion vorbereitet hat, womit der Bezzecchi wahrscheinlich auch nicht gerechnet hat, aber natürlich war der Bezzecchi da einfach viel zu spät dran, klar. Ja, ist ihm dann da hinten reingefahren und kann wirklich, also, dass auch dem Bezzecchi dort dann, wobei der Bezzecchi ist dann, glaube ich, auch nochmal ins Krankenhaus, aber ich glaube, der hat nichts Größeres jetzt am Ende gehabt, also an Verletzungen. Ich meine, Márquez, also da hat er wirklich jetzt wieder Schlüsselbeinbruch genau wieder auf dieselbe Stelle gefallen wie bei seinem letzten Horrorcrash. Das sah wirklich übel aus. Am Ende ist es ein Schlüsselbeinbruch. Ist natürlich schlimm, aber ich glaube, dass Schlüsselbeinbruch. Ich denke, ich meine, Jorge Martin hat jetzt auch einen Schlüsselbeinbruch, aber irgendwie ist das bei dem MotoGP-Fahrer nicht so das Allerschlimmste, der wird vielleicht wahrscheinlich sogar in Phillip Island wieder am Start sein. Aber natürlich ist das doof, ne? Und er hat wirklich auch ein bisschen am Ende noch Glück gehabt, dass nicht noch was Schlimmeres passiert ist, weil der Abflug war schon heftig, wie da durchs Kies gerumpelt sind. Am Ende, ja, ist es auf jeden Fall Bezzecchi schuld und er hat sich damit auch, ja, vielleicht einen vermeintlichen Sieg weggeworfen, wobei das nach der Startphase dann eher auch schwierig aussah für Bezzecchi. Also wirklich, wie du sagst, zweimal wirklich einen echt schlechten Start gehabt, wirklich nach hinten ins Feld zurückgefallen, in eine Katastrophe eigentlich. Und ja, dann wurde er wahrscheinlich auch ein bisschen nervös, weil es nicht direkt geklappt hat am Anfang für ihn. Und dann wollte er zu viel, wollte es wieder gut machen und dann war eben vorbei. Am Ende kann man sagen, dass Marc Márquez, denke ich, froh ist, dass er letztes Rennen Weltmeister geworden ist, weil wenn das jetzt noch jetzt erst in Indonesien und das dann da auch nicht geklappt hätte, ja, aber das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Er hat es ja schon vorher geschafft und ja, muss jetzt einfach fit werden für die nächsten Rennen wieder und jo, das würde er auch schaffen, aber natürlich hat Bezzecchi dort ein starkes Ergebnis für Aprilia leider weggeworfen, vor allem, weil die Aprilia wirklich auch brutal schnell war am Rennwochenende. Das hat man auch an Raúl Fernández gesehen, der ja mit der Trackhouse Aprilia jetzt da Sechster geworden ist. Der hat da auch eine Mega-Pace. War ja, glaube ich, in Reihe 1, ne? Müsste Raúl Fernández gestartet sein. Ja, deswegen bitter, gute Genesung an Marc Márquez, aber der wird sich davon schon wieder erholen.
Da bin ich mir ganz sicher, dass Marc Márquez davon sich nicht unterkriegen lässt und auch da wieder aufstehen wird. Ja, du hast Rolf Hernandez angesprochen, der da in der Führungsgruppe da aktiv war. Luca Marini war aktiv in der Führungsgruppe. Alex Márquez hat sich irgendwann auch mal eingemischt. Pedro Costa, wie schon erwähnt, aktiv gewesen. Und Alex Rins, der am Ende noch auf P10 zurückgefallen ist. Man hat sich verwundert die Augen gerieben. Alex Rins auf der 2 kurzzeitig gewesen. Das sind Gefilde, wo er lange nicht mehr unterwegs war. Aber war schön, mal Alex Rins da wieder kämpfen zu sehen. Dennoch, ja, ging es dann am Ende wieder rückwärts und P10 von 14 gefinischten Fahrern ist dann am Ende auch, er hat Oliveira zwar geschlagen, einen gestürzten Miller, Quartararo ist am Ende vor ihm ins Ziel gekommen. So berauschend ist das Ergebnis dann am Ende nicht. Dennoch, er muss sich an den positiven Ereignissen hochziehen. Er ist ein gutes Rennen gefahren, wie Florian Alt auch am Sky Micro predicted hat. Der Softreifen ist am Ende eingegangen. Er hat den Preis für bezahlt, aber er hat sich immerhin mal wieder vorne gezeigt. Ich denke, das muss er als positives Ereignis definitiv mitnehmen.
Ja, das muss er mitnehmen. Also Alex Rins, das lief ja schon von Freitag an echt gut und er war von Freitag an schon recht competitive und konnte das zum Glück im gesamten Rennwochenende fortsetzen. Am Ende war es bitter, ja, sage ich auch. P10 sieht zwar jetzt so auf den ersten Blick nicht schlecht aus, aber es sind halt sehr viele ausgefallen und er hat am Ende wirklich extrem abgebaut. Also kurzzeitig sah es ja danach aus, dass er es vielleicht sogar halten kann. Wobei, wie du gesagt hast, Florian Alt, das ja auch schon angemerkt hat, dass wahrscheinlich gegen Ende es schwierig wird. Aber er hat sich dennoch, also im Softreifen dennoch ziemlich lange vorne gehalten. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass er schon früher zurückfällt. Das war ja echt eigentlich erst in den letzten zwei, drei Runden, wo er wirklich massiv abgebaut hat. Und dann auch noch von den zwei VR46 Ducatis geschlagen wurde. Aber trotzdem, in Alex Rins Startplatz 4, er hat um P2 gekämpft. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass er es nicht verlernt hat, ja. Und woher jetzt das Ganze kommt, ich meine, von der Pace her würde ich sogar sagen, war er besser als Quartararo. Also er war meiner Meinung nach die beste Yamaha, auch wenn Quartararo jetzt auf P7 vor ihm ist, aber rein von der Pace her und von der gesamten Vorstellung war Rins echt schnell. Wahrscheinlich hat er sich auf dem Medium-Hinterrad nicht so wohl gefühlt, weswegen er sich für den Soft entschieden hat und vielleicht gehofft hat, irgendwie, dass er durchkommt. Es hätte ja sogar fast funktioniert. Ein, zwei Runden weniger an Mandalika und er wäre wahrscheinlich auf dem Podium gewesen. Aber dennoch, sehr positives Rennwochenende. Also wirklich seit langem mal wieder Alex Rins vorne mit dabei. Und es ist einfach mal cool, ihn wieder zu sehen und einfach auch zu sehen, dass es noch nicht ganz verlernt hat. Man hofft natürlich jetzt, dass er das irgendwie kann fortsetzen, vielleicht in Phillip Island. Woher jetzt dieser Sprung da jetzt kam, ich weiß es tatsächlich nicht. Aber man hat natürlich auch bei anderen Fahrern sehr, ja, da haben wir auch noch einen speziellen Kandidaten für, wo sehr, sehr, ja, große Schwankungen im Spiel sind. Aber jetzt hier bei Rins sollte er auf jeden Fall das Positive mitnehmen. Und versuchen es in Phillip Island ja zu halten, vielleicht noch besser zu machen, aber auf jeden Fall ein gutes Resultat für ihn doch am Ende.
Gutes Resultat für Alex Rins und vor allem Cool Pace, wie schon angesprochen. Ja, Luca Marini, ein anderer japanischer Hersteller mit Honda, war auch in der Verlosung mit drin. In der Gruppe wurde hin und wieder mal überholt, ne? Hin und wieder ein bisschen rumgeboxt untereinander. Marini war da so ein bisschen der Leidtragende, Raúl Fernández, und er sind sich, glaube ich, ins Gehege gekommen. Da ist Alex Márquez und Brad Binder, glaube ich, durchgeschlüpft. Also in der Gruppe ging es auch von den Kampfhandlungen heiß her. Viel Würze drin gewesen. Luca Marini von der Pace her. Hat der Jan mir schon nach dem Grand Prix gesagt, wäre da vielleicht sogar ein Podiumskandidat gewesen, Jan. Warum?
Na, Alex Rins, genau. Luca Marini und Rolf Fernandes haben eben, wie du gesagt hast, miteinander gekämpft. Und in der letzten, also im letzten Sektor, ich glaube, es war die letzte Kurve gewesen, genau. Da sind die beiden sich ein bisschen in die Quere gekommen. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie rum es war. Ich glaube tatsächlich, Raul Fernandes wollte, glaube ich, Marini überholen. Aber Marini hat ordentlich auch zugemacht. Und dadurch sind die sich ein bisschen in die Quere gekommen. Und Luca Marini musste dann ausweichen, ist kurz off track und hat dann einige Positionen verloren. Ich weiß gar nicht, der ist bis auf P7 oder so oder P8 sogar. Ja, ich glaube P7, P8 so rum, ist er zurückgefallen. Und Raul Fernandes aber auch. Beide konnten sich aber dann am Ende wieder nach vorne kämpfen. Aber das hat beiden sehr viel Zeit gekostet. Und wenn das vielleicht nicht passiert wäre, meiner Meinung nach, dann Luca Marini P2 oder zumindest Podium, weil der kam am Ende sehr, sehr gut noch ran. Das hat man gut gesehen. Der hat am Ende auch noch eine sehr, sehr gute Pace gehabt. Am Ende P5 ist dennoch sehr zufriedenstellend für Luca Marini. Auch Rolf Fernandes auf Platz 6. Ja, da kann man Rolf Fernandes auch eigentlich keinen Vorwurf machen, dass er da innen reingehalten hat. Am Anfang hat es, glaube ich, so ausgesehen, als hätte er sich da ein bisschen, da wäre ein bisschen übermütig, aber Marini, wenn es so rum war, ich glaube, es war so rum, dass Fernandes Marini überholen wollte. Kann sein, dass es andersrum war, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall hat einer der beiden dann auch sehr zugezogen und das hat man dann in der Wiederholung gesehen. Ja, am Ende beide Positionen verloren, war nicht so cool. Fand ich auch ein bisschen, ja, für Marini sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Marini mit Honda hätte ich wirklich mal, klar, Fernandes wird mir auch mal ein Podium gönnen, aber Marini mit Honda wäre schon Back-to-Back Podien für Honda wäre natürlich auch heftig gewesen nach dem letzten Rennen in Motegi, wo Joan Mir ein Podium geholt hat. Ja, das war ein bisschen schade, aber am Ende doch nochmal gut zurückgekämpft. Aber wie du sagst, also wirklich vorne ein richtig buntes Feld. Es ging wirklich hin und her, also wirklich. Also wenn der Aldegaard nicht gewesen wäre, wäre das richtig spannend gewesen, um Kampf um den Sieg. Aber auch Kampf um P2 hat auch was und ist einfach schön, Battles zu sehen. Ich meine, deswegen guckt man ja auch das Ganze eigentlich. Und in der letzten Zeit, im letzten Rennen, hatten wir selten wirklich mal so richtig, richtig viele Battles, auch mal einen richtigen Pulk, wie der Florian, wer war's? Nein, Lukas Gajewski war es gewesen, genau im Sky-Kommentar gesagt hat, wie so ein Moto3-Rennen. Teilweise sah es sogar wirklich so aus, weil fast das ganze Feld beisammen war. War schön mit anzusehen und ja, ein buntes Feld ist immer gut.
Bundesfeld ist immer gut. Wie du gesagt hast, P2 gab es auch noch einen Kampf. Am Ende Alex Marquez gegen Pedro Acosta. Alex Marquez ist so ein bisschen sich still und heimlich nach einem eigentlich schlechten Start, wo er zurückgefallen ist, dann wieder halt zwei Positionen gegained, weil Marc Marquez und Bezzecchi gestürzt sind. Durch die Rangelei zwei Positionen gut gemacht von Rolf Fernandes und Marini. Dann ist er, glaube ich, noch an Quartararo vorbeigegangen, selbstständig. Na, war auf einmal in Podiumsposition. Ich weiß gar nicht, wie er an Acosta vorbeigekommen ist. Ich glaube, da hat er sich auch irgendwann mal vorbeigebremst einfach. Aber dann hat er sich auch Alex Rins geschnappt, der dann merklich abreißen ließ und hat Acosta gesagt, nee, den Alex Magnussen kann ich ja jetzt nicht auschecken lassen. An Rins vorbei und dann sich auf die Verfolgung gemacht von Alex Magnussen. Hat ja am Ende eigentlich noch relativ klar passiert. Also Alex Marquez war am Ende klar langsamer als Acosta. Da war die Messe auch relativ schnell gelesen. Dennoch zwei Gresini-Bikes auf dem Podium, Doppelpodium für Gresini, fast ein One-Two für das Team. Also ja, Fausto Gresini war definitiv stolz auf das Team. Und sie können sich auch feiern lassen. Was ein Wochenende für Gresini. Man könnte ja sonst sagen, die Ducatis waren schwach am Rennwochenende. Marc Marquez ist nie richtig in Tritt gekommen. Gut, Bagnaia ist halt Bagnaia. Aber auch Morbidelli und die Gian Antonio nie so wirklich Fahrt aufgenommen, ja. Doch die Gresinis haben das widerlegt, ja. 1 und 3. Aldegaard das Rennen dominiert. Alex Marquez auch auf dem Podium. Klar ist das jetzt kein Mega-Rennen von Alex Marquez gewesen, wo er die übermäßige Pace gehabt hat, wie in Barcelona zum Beispiel. Dennoch, so solide Podien muss man dann halt auch einfach mal mitnehmen, sitzen bleiben. Und ich meine, die Punkte für den WM-Rang 2 hat er mitgenommen. Das sind jetzt 88 Punkte. Die Sache ist, zu 99,9%, der hat 9 Finger am zweiten Platz in der WM. Das zeichnet dann auch am Ende auch so Topfahrer aus. Die nehmen dann so Resultate mit.
Ich denke, Alex Marquez kann nach dem Wochenende sehr zufrieden sein. Ja, also mit Platz 3. Wie du sagst, hat sich da so ein bisschen durchgemogelt. Freitags und samstags lief es ja noch nicht so wirklich. Er war eigentlich das ganze Rennwochenende auch hinter Aldegar. Generell war eigentlich jeder hinter Aldegar. Also sowieso stellt sich mir die Frage, wie das sein kann, dass die Cresini Fahrer oder das Cresini-Team, beziehungsweise vor allem Aldegar, es so gut hinbekommen hat, das Bike perfekt zu optimieren für diese Strecke, ein perfektes Setup zu finden und die Werksbikes rund ums Werksteam und auch VR46 sind dort gar nicht in Reichweite. Also Marc Marquez Startplatz 9, das war noch wirklich, wie auch gesagt wurde, noch gut. Also das war wirklich noch gut. Und das für Marquez-Verhältnisse ist natürlich auch heftig. Aber er hatte auch wirklich die Pace und auch ist ja auch schon zuvor zweimal gestürzt am Rennwochenende. Der Marc Marquez auch sehr heftigen Abflug. Also den hat es ordentlich getroffen jetzt an dem Rennwochenende und konnte leider doch nicht den, ja. Jetzt, ich würde jetzt nicht sagen den Fluch, aber halt eben Mandalika ist nicht so seine Strecke. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Das gibt er auch selber zu. Dort war er bis jetzt noch nie wirklich erfolgreich. Und was man auch sagen muss, ist, dass dass vor allem die Werksbikes, ich verstehe, manchmal verstehe ich es einfach nicht, weil wie kann das sein, dass ein Kundenteam das so gut, die Abstimmung so gut hinbekommt und das Werksteam nicht. Das ist für mich, ich verstehe das nicht. Also das ist für mich unerklärlich. Also das würde mich wirklich mal interessieren, warum das so ist. Das sollte ja normalerweise nicht sein. Normalerweise sollte immer das Werksteam vor dem Kundenteam sein. Wobei das jetzt seit mehreren Jahren eigentlich auch schon häufiger der Fall ist, dass mal das Kundenteam besser ist. Ja. Ich erinnere zum Beispiel an letzte Saison, wo Jorge Martin eben im Kundenteam Pramac Weltmeister geworden ist, wobei der da ja das Werksbike hatte, aber trotzdem, wisst, was ich meine. Deswegen, das ist einfach eine Sache, die ich nicht verstehe. Die war jetzt mal an dem Wochenende so gewesen. In Japan war es anders gewesen. Mal gucken, wie es jetzt in, was ist das nächste Rennen? Ich glaube, Australien, wie es in Australien, oder ist Australien das nächste Rennen?
Ja,
Ich
Philipp
weiß es.
Island, ja.
Phillip Island, ne, das nächste Rennen, ja. Ja, aber das ist jetzt gut über den Teamkollegen von Marc Marquez, ja, das kommen wir gleich drauf zu sprechen,
Über den reden wir noch,
aber
keine Angst.
ja, sicher. Aber das Cresini-Team war gut. Der Kampf zwischen Acosta und Marquez hat mir auch sehr gut gefallen. Ein Cresini 1-2 wäre natürlich schön, sehr schön gewesen fürs Team. Aber auch so ein Acosta war für mich wirklich in dem Rennen so ein bisschen ein Fragezeichen. Also, ich meine, mit Aldegar konnte er nicht mithalten. Dann hat er diesen riesen Train verursacht von eben P2 bis ja, P11, P12. Und man hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie Acosta, der bricht ein oder der wird jetzt überholt, aber irgendwie konnte er am Ende dann doch nochmal eine Attacke setzen. Vielleicht war das auch einfach seine Strategie, weil er gesehen hat am Anfang, hey, mit Aldegar kann er nicht mithalten. Vielleicht bisschen die Pace, bisschen gedrosselt und dann am Ende noch ein paar Reserven zu haben. Dennoch, Acosta starkes Rennen, Alex Marquez nach dem Wochenende kann sehr zufrieden sein und ja, ich denke, der Fausto, der ist zufrieden.
Definitiv. Ich denke, ein paar zufriedene Gesichter werden Indonesien verlassen. Nur denke ich, einer wird nicht so zufrieden sein, nämlich das Pek Wanyaya. Ich habe es ja angesprochen schon in der Japan Grand Prix Review, dass er erstmal bestätigen muss. Das eine Resultat, das ist, ja, wie soll ich sagen? Man ist nur so gut wie sein letztes Rennen und er hat in dieser Saison einfach zu wenig gezeigt, beziehungsweise hatte einfach so eine Durststrecke von Rennen. Und dann kam dieses eine hoch und jetzt dachte er auf einmal, er ist wieder da. Und jetzt ist er auf einmal nicht mehr da. Der war wirklich im Sprint. Der war so langsam. Also, das ist wirklich brutal gewesen, wie langsam der da gewesen ist. Also, der hat ja einen megamäßigen Rückstand gehabt. Ich weiß gar nicht, ich muss den Rückstand gleich mal rausholen. Aber das war ja wirklich brutal, wie langsam der gefahren ist. Im Rennen ist es genau dasselbe. Der ist hinter einem Chandra oder so zurückgefallen, hat ja gar keine Anzeichen gemacht, irgendwie mit dem Chandra mithalten zu können. Und dann ist er auf einmal gestürzt. Ja, das war das Wochenende von Banyaya. Auch in Q1 natürlich ja rausgegangen. Jetzt nicht irgendwie überragend. Aber der Sprint in das Rennen, das war nochmal absolut, das ist ein neuer Tiefpunkt gewesen. Man hat viel spekuliert, warum es dann in Japan wieder so gut lief. Morbidelli und V46 haben gesagt, ja, der Pecco, wir haben denen geholfen. Da wurde spekuliert, ist Pecco in Japan das 2024er Bike gefahren. Richtig verraten will man es nicht. Zwischen den Zeilen konnte man schon erahnen, was da passiert ist. Aber jetzt wieder der komplette Absturz von Banyaya in Indonesien. Ja, schwierig zu erklären. Klar, Marquez war dieses Wochenende auch nicht auf der Höhe. Das kann man vielleicht erklären, dass er ersten Motegi-Weltmeister geworden ist. Vielleicht nicht so ganz auf der Höhe war. Vielleicht war auch das Bike nicht das Beste oder beziehungsweise ja, diesmal ein bisschen weiter entfernt vom besten Bike, was die GB24 ist, aber ja, wenn er ja dasselbe Bike fahren würde, dann würde er theoretisch mitfahren. Also da sind einfach so viele Rätsel, die um Banyaya sich drehen. Er weiß das selber nicht. Er verlangt ja selber von Ducati eine Erklärung, warum das Ganze so ist, wie es ist. Warum das Ganze so wirklich schockierend schwach ist. Ich habe das Ergebnis vom Sprint immer 29 Sekunden. Wie viele Runden werden im Sprint gefahren? Keine Ahnung, aber viele sind es auf jeden Fall
13 war
nicht.
es gewesen, also
13, also das ist schon brutaler Zeitverlust. Im Rennen war es wirklich auch nicht besser. Da hat nur der, ja, hat keiner schlechter ausgesehen als er. Also, das ist wirklich schon, da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll.
wie viele Sekunden hatte er? Drei, wie viel?
29 Sekunden hatte er im Sprint Rückstand.
29, ich glaube, es waren 13 Runden. Ja, das sind 2,2 Sekunden dann am Ende. Im Schnitt. Pro Runde. Ja, es wurde auch einmal, ich weiß gar nicht, wer kurz wurden beim Sky-Kommentar. Ich glaube, Florian Alt war's, ist kurz auf die Rundenzeiten eingegangen und dann war da auf einmal Banyaya 2,5 Sekunden langsamer als der Rest der Welt. Ja, also das ist wirklich, also die Saison ist wirklich verhext für ihn, ne? Also es ist, also er kann wirklich manchmal einem leid tun. Also der vom Hero to Zero kann man eigentlich sagen. Also der war in Japan erster und ist jetzt letzter. Also das muss ja mal irgendwie, das muss dir mal einer erklären. Also man muss sich auch mal in die Lage von Banyaya versetzen. Der gewinnt in Japan dominant, also wirklich richtig dominant, kommt nach Mandalika, Indonesien. Und ist letzter. Also der hatte wirklich, man hat es ja schon wieder am Freitag gesehen, als ich schon wieder gehört habe, Banyaya Platz 17, ja, da wusste man schon direkt, da ist schon wieder irgendwas nicht richtig. Der Sturz im Rennen, eigentlich, er hatte noch nicht mal wirklich viel Schräglage und stürzt, was ja wirklich, also natürlich, Marc Marquez war auch nicht auf der Höhe, ja, wie du gesagt hast. Ich glaube einfach, dass bei Marquez spielt zum einen diese ganze Weltmeisterschaftsfeier und was da immer noch alles passiert ist, das war für ihn wahrscheinlich auch einfach viel, war auch vielleicht ein bisschen erschöpft gewesen. Das Bike war auch nicht so auf der Höhe, vor allem das Werksbike nicht. Und ja, und Bagnaia einfach. Ich weiß auf jeden Fall im Hauptrennen, der Start, wen sehe ich da auf dem letzten Platz? Pecco Bagnaia vom Platz 16 aus, ja. Dann hat er irgendwie, glaube ich, einen Fehler, dann war er irgendwie 4,5 Sekunden hinterm Vorletzten. Und dann ist er nochmal, ja, wie ich gesagt habe, gestürzt. Und am Ende muss man einfach auch sagen, ja, da musst du Kati mal irgendwas machen. Also, ich verstehe auch nicht, wenn das stimmt, dass er in Japan das 2024er Bike gefahren ist. Also, das wird wahrscheinlich stimmen, oder zumindest mal Teile davon. Die Frage ist nur, warum er sie jetzt nicht gefahren ist in Indonesien. Also, da kenne ich mich nicht mit aus. Ich weiß nicht, was die da verhandeln oder wie die das alles machen. Aber das ist einfach Wahnsinn und da muss irgendeine Lösung gefunden werden, weil es kann jetzt sein, dass er einmal Erster ist und dann ist er Letzter mit 5 Sekunden Rückstand. Also, das stimmt irgendwas nicht. Und das kann Bagnaia nicht akzeptieren, das kann Ducati, die Führungsebene, nicht akzeptieren, das akzeptieren auch die ganzen Fans nicht. Und ich akzeptiere das auch nicht, weil wir haben gesehen, was er kann und wozu er in der Lage ist. Klar, vielleicht ist man in der Liga auch nicht seine Lieblingsstrecke, aber das heißt nicht, dass er 5 Sekunden hinterm Rest ist, ja. Und Bagnaia mit einem ordentlichen Bike, der hätte da, ja, mit der Truppe auf jeden Fall vorne eigentlich normalerweise mitfahren können. Vielleicht wäre er nicht so schnell wie ein Aldegar gewesen, aber ich glaube, ein Podium mit einem ganz normalen Wochenende, ja, wäre drin gewesen, aber am Ende ist es so.
Am Ende ist es so. Man muss mit der Situation leben. Ich denke, diese Saison kann man, ja. Ob er jetzt Dritter oder Vierter wird, ganz ehrlich, der Bezeki da noch vorbeigeht, ist eigentlich egal. Wie ich schon im letzten Podcast gesagt habe, er muss einfach gucken, dass er irgendwie wieder auf den grünen Zweig kommt und das konstant. Weil so kann das definitiv nicht weitergehen. Für beide Seiten. Ich meine, Jess Bonaire ist zweimaliger Weltmeister. Und ich denke, ja, das will er sich dann auch nicht geben. Weil klar kann man Bagnaia kritisieren und so, das mache ich ja auch gerne, aber ich meine, der Typ kann ja schon Motorrad fahren, so ist es nicht. Da muss einfach irgendwas sein. Es ist wirklich unerklärlich, wie der ja einfach so langsam fährt und einfach so, ja, unkomfortabel auf dem Motorrad ist. Vielleicht ist es die Confidence die fehlt, aber die sollte eigentlich nach dem Sieg in Motegi gar keine Rolle spielen. Schwierig, schwierig. Aber ich denke, ja, die Antworten werden es auch die nächsten Rennen wahrscheinlich nicht wirklich bringen. Ich denke, das wird sich noch über längere Zeit ziehen. Ist meine Meinung. Aber ich denke, da wird auch so schnell kein Ausweg aus der Geschichte da stattfinden. Vor allem jetzt mit der Hilfe von Feuer 46. Man hat probiert wirklich viel und alles, aber irgendwie hilft nichts so wirklich. Schade. Schade für Bagnaia auf jeden Fall, dass das Wochenende schon wieder so verkorkst war. Aber nicht nur für Bagnaia war das Wochenende verkorkst. Wir haben einige, ja, Verletzungen wieder und so aus dem Rennwochenende raus. Ein Vinales zum Beispiel für unfit erklärt, ja. Ja, das ist auch schon wieder ein Problem, wo wir momentan haben. Viele Verletzte, viele, ja, die nicht fit sind. Auch Alex Marquez hat sich zum Beispiel über das Kies beschwert in
Ja,
Mandalika, dass das Kiesbett zu hoch gewesen ist. Und es kein Wunder ist, warum wir die ganze Zeit verletzte Fahrer haben, weil immer wieder irgendwas ist. Also mit der Sicherheit steht es momentan auch nicht so rosig anscheinend. Da muss sich was ändern, definitiv. Also was das angeht, auch momentan die Gemüter ein bisschen erhitzt.
Ja, den Artikel habe ich auch gelesen, über Alex Marquez. Gut, da stellt sich mir auch mal wieder die Frage, mich stellen sich irgendwie viele Fragen, warum das eigentlich überhaupt noch ein Thema ist. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mit dem Kiesbetten, das ist gefühlt schon ein jahrelanges Thema, ja. Und auf vielen Strecken wurde schon verbessert, aber dann gibt es immer wieder Strecken, wo es eben noch nicht verbessert wird. Und ja, dass da eben jetzt Indonesien jetzt dazugehört, ja, das, wer fährt da? Also was, also in Indonesien, jetzt mal wirklich abgesehen von der MotoGP, da fährt, glaube ich, noch die World Superbike und das war's aber auch. Ich glaube, mehrere Rennserien fahren da gar nicht. Und dass da eben nicht alles 100% ist, ja, das darf nicht sein. Ja, also das, es muss 100% sein, natürlich. Aber natürlich so auf solchen Strecken, jetzt zum Beispiel in Europa oder so, es gab mal in Portimão, glaube ich, ein Riesenthema um das Kiesbett, weil da die Steine, glaube ich, so zackig waren. Da war auch irgendwas gewesen. Da auf jeden Fall, und ich auf anderen Strecken, glaube ich, auch hier und da mal. Aber da verstehe ich eben auch nicht, da wird doch immer so eine Safety Commission doch eigentlich immer vorm Rennwochenende, oder? Normalerweise, dass da nicht drüber gesprochen wird, das, oder vielleicht wurde drüber gesprochen und ja, jetzt natürlich durch den Unfall von Bezzecchi und Marquez rückt das natürlich auch wieder in den Vordergrund. Aber das ist natürlich klar, dass der Alex Marquez, und das ist auch richtig so, dass das angesprochen wird, weil das darf nicht sein, es geht um die Sicherheit der Fahrer und man kann ja sehen, wie man kann abfliegen und was alles passieren kann. Deswegen, das Kiesbett soll ja eigentlich auffangen, ja, also soll jetzt nicht noch irgendwie, ja, noch die Sachen noch verschlimmern. Deswegen, da muss dran gearbeitet werden, aber es ist gut, dass die Fahrer auch darauf eingehen und sich mit der Sache auch auseinandersetzen, weil im Endeffekt geht es auch hier irgendwie um ihr Leben. Ich meine, die riskieren eigentlich, wenn bei jedem Mal, wo sie auf dieses Motorrad steigen, ihr Leben. Deswegen muss das einfach aus der Sicherheit her, muss das einmal perfekt sein und muss ich eben auch ja das Circuit, also der Mandalika International Street Circuit, muss ich da auf jeden Fall auch Gedanken machen.
Definitiv, Alex Marquez und John Mir waren sich da einig, dass das da nichts war mit dem Kies, dass der Kies einfach viel zu hoch war. Alex Marquez hat auch richtig gesagt, es passiert eigentlich immer erst dann was, wenn was passiert und nicht dann, wenn nichts passiert, ja. Also, es sollte eigentlich immer an den Sicherheitsstandards gefeilt werden und geguckt werden. Was kann man verbessern? Wurde hier offensichtlich nicht gemacht, weil sonst wäre das Kiesbett besser gewesen und definitiv anders. Deswegen hoffentlich wird es ausgemerzt für die Zukunft. Werden wir ja im nächsten Jahr sehen, ob es verbessert wurde oder nicht in Indonesien. Jetzt geht es nämlich nach Phillip Island. Geile Strecke. Ja, was soll man dazu sagen? Historische Strecke, viele geile Rennen schon erlebt, viele historische Rennen. Der Doktor hat sich damals auch gegen den Marquez verschworen in dem Rennen. Das war so ein bisschen so der Anfang von vielem. Auch, ja, Mega-Rennen, wie schon erzählt. Dani Pedrosa hat hier mal die WM verloren 2012 an Jorge Lorenzo. Und klar, jetzt geht es zwar nicht mehr um die WM. Vielleicht, wenn Marc Marquez nicht dabei ist, man munkelt ja, ist er dabei, ist er nicht dabei. Aber ich denke, da steht uns wieder ein tolles Rennen an, Motegi.
Okay.
Motegi. Philipp Island natürlich. Motegi war ein tolles Rennen für Bagnaia. Vielleicht wird ja Philipp Island wieder ein tolles Rennen für Bagnaia.
Ja, wenn das jetzt so weitergeht mit dem Auf und Ab, kann das durchaus sein. Ja, Phillip Island ist eine super Strecke, Highspeed-Strecke. Und da gab es schon wirklich tolle, tolle Rennen. Da habe ich auf jeden Fall noch Phillip Island 2019 im Kopf. als der Doktor vom Platz 4 gestartet ist. Ich glaube, das war sein 400. Grand Prix, wenn das. Oder war es der 400.? Ich glaube schon, oder? War es der 300.? Ne, ich glaube, der 400. war es. Auf jeden Fall irgendwie so ein Jubiläum. Und als der Doktor dann auf einmal da in der ersten Kurve die Führung übernommen hat, das war wirklich absolute Weltklasse. Leider konnte er es nicht halten. Ich glaube, am Ende wurde es sogar nur Platz 8, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, aber wenigstens die ersten 4 Runden waren schön. Damals ja auch noch mit Andrea Iannone auf der Aprilia. Das war ja auch noch, das waren noch Zeiten. Ja, Alex Rins hat dort mit Suzuki gewonnen. Unglaublich coole Rennen dort gewesen. Und bin ich mal gespannt, wer dort vorne ist. Ja, die Strecke sollte auch eine sehr, sehr flüssige Strecke. Auf jeden Fall keine Stop-and-Go-Strecke. Also eine der flüssigsten Strecken, glaube ich, im Rennkalender. Ja, sollte ja mal liegen. Honda ist gefühlt momentan auf sehr, sehr vielen Strecken konkurrenzfähig. KTM, Ducati natürlich, sollten eigentlich alle beisammen sein. Und ja, vielleicht kann der Alex Rins, ich meine, hat er gewonnen, vielleicht sein positives Rennwochenende aus Mandalika eben in Phan Philip Island bestätigen. Das wäre auf jeden Fall cool. Und das war's für heute, würde ich sagen.
Genau, ja, das war's mit Fleck Fleck, dem deutschen MotoGP Podcast für heute. Ja, lasst gerne eine positive Bewertung da, falls ihr es nicht schon getan habt. Abonniert gerne unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Wir haben jetzt läuft eine kleine neue Website. Dort findet ihr nochmal alle Links, die zu unserem Podcast führen. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Wir sind raus und ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.